Die Rallye Dakar ist mehr als nur Fahren und für einen Beifahrer ist die Rallye Dakar auch mehr als nur Beifahren. Das zeigt uns jetzt Dennis Zenz. Der ist nämlich unmittelbar vor Weihnachten noch einmal eingerückt zu seinem belgischen Toyota-Team, zu Overdrive Racing, der Truppe von Jean-Marc Fortin. Dort gab es für Dennis Zenz und für seinen Amtskollegen Armand Monleon aus Spanien noch einmal einen Technik-Workshop. In gewissen Bereichen müssen die Beifahrer immer auch Mechaniker sein. Sie müssen imstande sein, ein gestrandetes Auto, zumindest in Teilen, im offenen Gelände, in der Wüste wieder zusammenzubauen und schnelle Reparaturen angedeihen zu lassen, nach Unfällen, nach allfälligen Defekten. Immer dann ist auch handwerkliches Geschick gefragt. Genau dieses handwerkliche Geschick gehört natürlich geschult, selbst wenn man so wie Dennis Zenz, der deutsche Beifahrer an der Seite von Seth Quintero, gelernter Kfz-Mechatroniker ist, so muss man sich doch immer wieder aufs Neue einfuchsen in die ganz besonderen Gegebenheiten eines Marathon-Rallye-Autos. Der Toyota mit seinem 3-Liter-Turbomotor, der Hilux aus südafrikanischer Fertigung, ist in vielen Details ausgestattet wie ein rollendes Ersatzteillager und all das sowie die nötigen Handgriffe, die man sich aneignen muss, um schnelle Reparaturen vornehmen zu können. Die werden geschult bei eigenen Workshops. Ein solcher Workshop fand statt bei Overdrive in Belgien, kurz vorm 4. Advent, für Seth Quinteros Beifahrer Dennis Zenz und für Armand Monleon, den Beifahrer von dem Sao Paulo-Wunderknaben Lukas Moraes. Die beiden sind die Speerspitzen des europäischen Toyota-Aufgebots bei Overdrive und sie ergänzen die südafrikanische Truppe. Um die Südafrikaner kümmern wir uns in einer anderen Folge von Pitwalk TV. Jetzt schalten wir erst einmal live rüber nach Belgien zum Teamsitz von Overdrive, denn dort wartet Dennis Zenz für unseren großen Expertentalk in der nächsten Folge von Daily Dakar, der Vorschau von Pitwalk TV auf die Rallye Dakar kommenden Jahres. Also du sitzt vor einem Sportgerät, aber nicht vor demjenigen, mit dem du über die Rallye Dakar fahren wirst. Das ist die Halle von Overdrive, also einem von zwei Toyota-Teams, wo wir dich gerade abfangen können.
Genau, richtig. Ich bin hier bei Overdrive Racing in Belgien, die unseren Einsatz für Toyota Gazoo Racing für Toyota Motor Europe durchführen werden. Bin hier beim technischen Training. Es ist nicht unser Dakar-Auto, welches jetzt gerade schon in Saudi-Arabien ist, aber es ist das baugleiche Auto, bei dem wir dann unsere Trainings durchführen, Antriebswelle wechseln, Querlenker wechseln, für den Fall, dass irgendwas passiert, dass wir einfach vorbereitet sind.
Trainings heißt also tatsächlich, ihr müsst einmal ein Auto zumindest zur Gänze wieder montieren oder nur in Teilen?
Wir nehmen uns immer Teile raus. Wie gesagt, wir haben diverseste Teile bei uns dabei. Wie gesagt, eine Antriebswelle, ein Querlenker, elektronische Sensoren. Alles, was wir im Auto mitführen, da können wir auch noch ins Detail gehen, müssen wir einmal getauscht haben, dass wir eben die Handgriffe fest sitzen haben, dass wir im Notfall eben schnellstmöglich agieren können.
Das wäre in der Tat interessant, wenn du nachher mal zeigen kannst, was sich wo befindet, weil ihr habt ja da diesen doppelten Boden im Auto, so wie ich es immer so schön sage, wo ein Teil des ganzen Materials drin untergebracht ist, andere Sachen liegen sicher woanders. Vielleicht findest du ja nachher nochmal eine Gelegenheit, uns da ein bisschen mit rumzuführen. Aber jetzt möchte ich gerne ein bisschen was Allgemeineres noch wissen. Das Auto, sagst du, ist identisch zu dem, was da steht. Was ist denn neu an diesem Auto im Vergleich zum Vorjahresstand?
Wir haben leichte Evolutionsstufen in der Form von der Moto-ECU, von der Elektronik. Wir haben natürlich an den Dämpfern gearbeitet, die uns in den letzten Jahren ein bisschen Kopfzerbrechen bedeutet haben. Es ist keine große Revolution, es ist eine kleine Evolution seit Jahren. Wir waren jetzt vor ein paar Wochen in Dubai beim Testen und es hat sich wirklich alles gut bestätigt. Sind ein paar kleine Steps, nichts Großes im Detail, aber glaube ich ein guter Schritt nach vorne.
Dämpfer ist ja irgendwie so ein Lieblingsthema bei euch. Immer wenn ich mit Südafrika telefoniere, heißt es, wir haben eigentlich die ganzen Tests in der Kalahari-Wüste in Namibia, wo wir die Bilder gerade von gesehen haben, auch schon. Die haben wir nur damit verbracht, an den Dämpfern weiterzuarbeiten. Wenn ich jetzt mal genau hinter dich gucke, in dem Radkasten, der da mich anlächelt, da ist in der Tat auch nur ein Monodämpfer drin. Das heißt, das Prinzip ist immer noch so geblieben, dass ihr nicht auf diese zwei Federbeine setzt, sondern wie seit 2 Jahren, 3 Jahren, ich weiß gar nicht, seit wann ihr das umgebaut habt, es einen Monodämpfer gibt.
Ja, ist in der Tat eine Überlegung, die wir gerade haben, da wieder auf Double-Dampfer-System umzustellen. Ich bin nur der Beifahrer. Wir haben ein gutes, großes technisches Team im Hintergrund. Jetzt für Dakar 25 wird es definitiv bei dem Single-Dämpfer sein. Wir haben da jetzt einen guten Support von Raiga bekommen, direkt aus der Zentrale, hatten da einen guten Test. Die Jungs waren ingenieurseitig bei uns dabei. Ich glaube fast, dass wir eine Problemlösung gefunden haben im Inneren des Dämpfers, was immer die Probleme verursacht hat. Und bin recht zuversichtlich. Ich glaube, dass wir jetzt für 25 aussortiert sind und was dann 26, 27 der nächste große Evolutionsstep ist, weiß ich momentan noch nicht.
Ja, ich weiß nicht, war der Dämpfer das Hauptproblem für dieses Jahr? Alle anderen Autos sind ja neu, also im Sinne von wirklich neu. Der Dacia und auch der Ford sind ja komplette Neuentwicklungen. Der Mini ist jetzt eine Weiterentwicklung mit einem neuen Motor drin, mit einem 3,5 Liter Saugrad, den es zum ersten, Turbo, den es zum ersten Mal gibt und kein Diesel mehr. Aber sowohl der Ford als auch der Dacia werden ja als Neukonstruktion die Messlatte so ein bisschen verschoben haben. Euer Auto ist ja vom Prinzip her dann doch schon einen Tag älter.
Ja, definitiv. Um auf den Dämpfer nochmal zurückzukommen, es war im Internen eine Klammer, die da immer ein Problem verursacht hat, die quasi dann den Druck nicht hat halten können, und dann eben zum Fehler des Dämpfers geführt hat. Aber natürlich klar, alle drei konkurrierenden Hersteller, Dacia, Ford, und auch Mini haben ordentlich Arbeit geleistet, haben zumindest im Falle von Dacia und Ford ein komplett neues Fahrzeug auf den Boden gestellt. Wir haben unser altbewährten Hilux. Wir wissen, was wir unter der Haube haben. Wir wissen, was die Gebrechen oder vielleicht auch die guten Sachen sind. Das gibt uns ein bisschen mehr Ruhe, weil die Jungs mit Sicherheit noch Kinderkrankheiten ausmerzen werden bei der Dakar. Dementsprechend, glaube ich, sind wir ganz gut aufgestellt für Dakar 25.
Ich kann dir jetzt natürlich, so wie du da sitzt, ich weiß nicht, ob das böswillige Absicht von dir ist oder Zufall, nicht hinten reingucken in den Radkasten. Ich war
Ja.
vor längerer Zeit schon bei Hallspeed, das war noch vor Corona zugegebenermaßen, und da hat Glenn Hall mir ein Auto gezeigt, was eine Einzelradaufhängung hinten gehabt hat, statt einer Starrachse, was sie damals entwickelt haben. Das allerdings ist zumindest für die Dakar nie nachverfolgt worden. Ich weiß nicht, ob der in der südafrikanischen Offroad-Meisterschaft jemals gelaufen ist mit Einzelradaufhängung. Ich weiß, das Redline, da wo der Daniel Schröder fährt und auch der Markus Weicher fährt in ihren Mitsubishi, in ihren Nissan natürlich, auch mit Einzelradaufhängung gearbeitet haben. Da war ich auch mal in deren Halle in Johannesburg oder Kyalami. Ist das mit Einzelradaufhängung, was ihr fahrt, oder ist das immer noch mit der Starrachse?
Also ich bin ziemlich überrascht, weil es ist definitiv eine Einzelradaufhängung.
Okay.
Ja, ich bin ein bisschen überrascht, weil ich glaube, dass in der Neuzeit, sagen wir mal, speziell Ultimate T1 Plus, da nur noch Einzelradaufhängung verwendet wird, weil das anders schon allein vom Antriebsstrang, Differential, wahrscheinlich mit einer Starrachse, gar nicht mehr praktikabel ist, denke
Ja,
ich.
Nasser Al-Attiyah war immer ein großer Freund der Starrachse, weiß ich, weil der hat gesagt, da kannst du dann im Zweifel ein bisschen mehr mit der Kraft arbeiten und kannst dich ein
Ja,
bisschen mehr drauflehnen.
da bin ich wahrscheinlich der Mechaniker zu wenig.
Aber das ist tatsächlich also das Auto mit Einzelradaufhängung ringsum.
Ja, definitiv. Definitiv. Alles, was ich in der Wüste gefahren habe, T3, Can-M, OT3, wie auch immer die Autos da
Ja,
hängen.
das ist klar, aber der Hilux hatte lange Zeit eine Starrachse gehabt.
Ja, das war vor meiner Zeit. Das
Okay.
kann ich nicht beantworten. Aber
Eine
ich kann
Zeit, gut.
nachvollziehen. Wenn Nasser da einen Vorteil draus gesehen hat, würde ich das gerne auch nochmal aufgreifen mit unseren Technikern, weil klar, jeder Fortschritt, jeder minimale Vorteil gegenüber der Konkurrenz kann uns helfen. Also ich werde es definitiv nochmal auf den Punkt bringen.
Jetzt habt ihr da einen Tag zu tun oder wie lange dauert so ein Aufbautraining und in welchen
Der
Bereichen
ist
fummelt ihr rum?
jetzt quasi so kurz vor der Dakar. Wir sind jetzt knapp 10 Tage vor Abreise. Es ist nur nochmal ein Refreshment. Ich gehe einfach alle Handgriffe nochmal durch, tausche alle Teile nochmal durch, gehe durch die Sensoriken nochmal durch. Das ist jetzt in einem Tag komplett abgetan. Das ist einfach nur nochmal so ein, ja, so eine Bestätigung dessen, weißt alles, du ja, hast die Handgriffe nochmal drin, weißt, welches Werkzeug du brauchst für die verschiedensten Sachen. Ja, dementsprechend ein Tag.
Ist das die Aufgabe nur für euch Beifahrer oder sind die Fahrer auch da und müssen mit Hand anlegen, wenn es wirklich hart auf hart kommt?
Die Fahrer müssen definitiv auch mit Hand anlegen. Ich habe da das Glück mit dem Cesc Quintero, dass er auch technisch sehr begabt ist. Er hat in Amerika drüben immer seine Buggies, die Can-Ams und Polaris selber aufgebaut. Wir geben uns da von der mechanischen Seite nichts. Ja, jetzt mache ich es alleine. Mein Teamkollege, der Armand Monleon von Lucas Moraes, ist auch mit dabei. Machen das zusammen als Beifahrer, dass wir einfach bestmöglich präpariert sind.
Wie oft machst du sowas im Jahr, dass du wirklich da wie blind die Teile austauschen kannst?
Ich würde sagen, so 2 bis 3 Mal im Jahr in der Tat. Also klar, vor Dakar immer. Und dann geht man immer mit den Mechanikern vor den Rennen, nach den Rennen nochmal durch. So, was hat sich vielleicht geändert? Gibt es ein neues Bauteil? Gibt es da vielleicht irgendeine Weiterentwicklung? Also ich sag mal, es ist immer so ein kleiner Step im Laufe des Jahres. Man macht dann nochmal einen Tag bei einem Testen, wo man nochmal sagt, okay, jetzt mache ich die Antriebswelle rein und raus. Jetzt mache ich den Querlenker rein und raus, die Lenkstange. Dementsprechend, ja, ich würde sagen, so 2 bis 3 Mal im Jahr auf regelmäßiger Basis.
Gibt es da eine Stoppuhr, die dir sagt, der Antriebswellenwechsel darf maximal so lange dauern? Ein Reifenwechsel schaffst du ja mittlerweile in unter 2 Minuten sogar, wenn ich es richtig weiß, mit diesen Riesentrümmern.
Ich sag mal, einen guten Reifenwechsel. Ich glaube, wir hatten in Marokko einen mit 1:20 mit Rein- und Aussteigen. Mittlerweile sind wir auch 4 überwacht. Das heißt, wir müssen wirklich komplett angeschnallt sein. Die Trockenübung kann dann auch mal an die Minute gehen, circa 55 Sekunden bis 1 Minute. Antriebswelle, klar, sagt man auch, zwischen 8 und 10 Minuten ist eine gute. Das Thema ist natürlich, wir trainieren das jetzt hier im Trockenen. Alles ist schön aufgebaut, eine Plane drunter, Wagenheber. In der Wüste hat man vielleicht Sand, man kann das Auto nicht ganz hochheben, man hat die Hitze, die natürlich überall aus den Rathäusern rauskommt, teilweise 200, 300 Grad, die nicht zu unterschätzen sind von Bremsen und Antriebsstangen. Ja, ich denke, wir haben Richtzeiten, an denen wir uns versuchen zu orientieren. Es klappt natürlich hier in der Halle besser wie dann draußen in der heißen Welt, in der Wüste. Aber ja, definitiv, Stoppuhr ist immer dabei.
Was passiert, wenn du die Zeiten reißt? Musst du dann eine Sonderschicht einlegen oder einen Kasten Bier ausgeben oder beides?
Nein, ich sag mal, wir sind alles Profisportler und wir versuchen immer das Bestmögliche zu geben. Und ich glaube, wir sind alle, wenn wir Probleme haben, nicht dort, um irgendwie rumzutingeln und Zeit zu verlieren. Dementsprechend, wir geben alle das Beste, sowohl Fahrer als auch Beifahrer. Und da lassen wir keine Zeit liegen. Ja, man lässt Zeit liegen, aber es glaube ich in Umständen dann entsprechend.
Ja, aber ich meine jetzt auch eher so wie, was weiß ich, wenn du als Handballspieler beim Training so und so viel Sprungwürfe nicht hoch genug ansetzt und immer in den Block reinwirfst, dann wirst du halt beim Training gedreht und sagen so, jetzt machst du mal eine extra Runde oder 20 Liegestütze oder gibst einen Kasten Bier aus, je nachdem, was du für eine Mannschaft hast. Und da ist eben die Frage, macht ihr das beim Training? Nicht in der Wüste nachher, das ist klar, aber jetzt beim Training genauso, um zu sagen, dem fehlen jetzt noch 2 Minuten bei der Antriebswelle, der muss jetzt irgendwie nochmal extra motiviert werden und wenn ja, wie?
Das definitiv. Einfach dann trainieren, trainieren, trainieren. Dabei bleiben, die Übungen wiederholen, die Handgriffe wiederholen, einfach um die Arbeitsabläufe zu verinnerlichen. Ich habe das Glück, ich bin Kfz-Mechatroniker. Das war von klein auf mein Ziel. Ich wusste, um Profi zu werden, muss ich den technischen Beistand haben. Ich muss wissen, wie ein Auto funktioniert, wie ich es auseinanderbauen kann, wieder zusammenbauen kann. Seth hat seinen guten Mechanikeranteil. Ja, aber wie gesagt, wenn es irgendwo dann regelmäßig um 2 Minuten drückt, da muss man trainieren und einfach besser werden. Das ist meiner Meinung nach aber auch der gesunde Ehrgeiz.
Ist aber jetzt auch leicht gesagt von dir, dass du als junger Mann gedacht hast oder gesagt hast, du musst Mechatroniker werden oder Mechanikerkenntnisse haben. Du bist ja auch im scharfen Rallye-Sport mal mitgefahren, unter anderem mit Fabio Schwarz, dem Sohn von Armin Schwarz. Da ist ja sowas nun ganz und gar nicht gefragt. Also wenn du da als Beifahrer anfangen musst zu reparieren, kannst du die Rallye auch sein lassen.
Ja, aber da ist es eher so, dass du im klassischen Rallye-Sport natürlich mittlerweile so im Detail bist, dass du verschiedene Setups während den Prüfungen umbauen musst. Du baust die Stabilisator um, du baust das Fahrwerk, schraubst du um. Es sind andere Arten gefragt oder halt auch mal die Improvisation. Ich glaube, da gibt es ein gutes Video von Elfyn Evans, der in Finnland mit einem Ratschenschlüssel seine Lenkerstrebe gefixt hat und dann noch 3 Stages gute Zeiten gefahren ist. Da ist natürlich Improvisation ein großes Thema, sowohl in der Wüste als auch im klassischen Rallye-Sport. Das hat mir auch dort weitergeholfen, ganz sicher.
Gibt es irgendeine Situation in der Wüste, wo man tatsächlich sagt, Motorschaden mal abgesehen, jetzt ist Feierabend, das kriegen wir nicht mehr gerichtet?
Ich glaube hauptsächlich Motor, ja, Getriebe, je nachdem, ob vielleicht nur ein einzelner Gang ausfällt, wenn eine Hauptwelle bricht, ist auch da natürlich erstmal Feierabend. Ansonsten, wir haben schon Lenkerstangen als Dämpfer eingebaut, wir haben schon aus Werkzeugen im KMM ein Uniball gebaut. Also die Improvisation lässt da oftmals keine Grenzen, aber klar, Motorgetriebe ist dann wahrscheinlich Feierabend.
Aber
Und Elektronik.
Improvisation, Elektronik, ja. Improvisation ist ein gutes Stichwort. Ich weiß, dass bei Peugeot gab es mal hohle Querlenker von innen und um den zu stabilisieren, hat Stefan Peter Ronsell mal einfach einen Schraubenschlüssel da reingesteckt oder einen Schraubenzieher, besser gesagt, um dann mit dem Ding noch weiterfahren zu können, nachdem der Querlenker eigentlich gebrochen gewesen ist. Werden solche Tricks, solche Improvisationskünste auch euch vorher schon beigebracht zu sagen, wenn dies und jenes passiert und du nicht mehr weiter weißt, dann hast du aber immer noch den großen Schraubenschlüssel mit dem Schraubenzieher, mit dem du was machen kannst oder sonstige Sachen, wie du es gerade
Auf
gesagt
jeden
hast.
Fall. Auf jeden Fall. Das ist sowas, was wir mit unseren Nummer 1 Mechanikern durchsprechen und sagen, hey, wie können wir verschiedenste Werkzeuge nutzen, um vielleicht irgendwas anderes zu bauen oder wie können wir Improvisationen daraus bauen? Das ist definitiv auch was, wo wir drüber sprechen. Oder wir bringen auch Ideen und sagen, hey, lasst uns das Teil so abändern, dass wir es vielleicht in verschiedenen Positionen am Auto einbauen können und verwenden können. Da ist, glaube ich, Dakar mit ein Paradebeispiel. Es ist ein Endurance Race über 14 Tage. Wir sind eigentlich den ganzen Tag auf uns selber gestellt, ohne Service, und machen dann manchmal wirklich die verrücktesten Sachen machbar, nur um weiterzukommen.
Wenn du jetzt tatsächlich, sagen wir mal, eine Stunde verbracht hast mit irgendwelcher Repariererei, wie schwer ist es dann, sich noch zu motivieren, weiterzufahren oder weiter zu navigieren in deinem Fall, wenn du eigentlich weißt, das große Ziel zu gewinnen, Top 3 zu fahren, ist dadurch natürlich im Eimer. Hast du dann irgendwie ein Geheimrezept zu sagen, okay, wir machen trotzdem weiter, obwohl gerade der Traum zerplatzt ist oder das Ziel zerplatzt ist?
Das ist in der Tat ein schwieriges Thema, weil wir es, glaube ich, speziell in den ersten Jahren, 21, 22, haben wir jeweils die T3 angeführt, 21 an Tag 9, Getriebeschaden war das große Rennen vorbei, 22 war es an Tag 2 vorbei, wo wir dann noch die 12 Tage T3 gewinnen konnten. Aber nach jedem quasi Niederschlag gibt es auch wieder den Aufgang der Sonne oder was weiß ich, um halt weiter zu kämpfen, um sich neu zu motivieren, um für das Team, ich meine, klar, wir haben die Weltmeisterschaft, wo es jeden Tag Stage-Punkte gibt für die Top 5. Da gibt es so viel Motivation, dann weiterzumachen, aufzustehen, Krone zu richten, Auto zu reparieren und wieder Attacke zu machen. Ja, wir wissen, dass das ein langes Rennen ist. Wir wissen, dass viele Sachen jeden Tag passieren entlang der Route. Und wir wissen auch, dass Niederschläge kommen. Aber wichtig ist, nach den Niederschlägen dann wieder aufzustehen.
Reicht es schon von der Erfahrung, die ihr beide trotz, ich glaube, ihr seid beide 22, 23, die ihr beide in jungen Jahren habt, um ganz vorne mit reinfahren zu können? Oder ist das dieses Jahr immer noch ein Lehrjahr bei der Dakar für euch beide?
Das ist eine gute Frage. Seth ist jetzt 22, ich bin 34, schon ein bisschen älter. Ich würde sagen, dass wir speziell in der Strategie, in der Denkweise, wie man ans Rennen herangeht, 12 Monate zurück waren, oder 12 Monate zurück nicht ganz ausgereift waren. In der T3 ist die Strategie ein ganz anderes Thema bei den Challengern. Ich glaube, dass wir da ziemlich viel gelernt haben über das Jahr, auch um unsere Pace selber einzuschätzen und einzuteilen über 14 Tage. Ich hätte schon das Ziel, wenn wir eine gute, saubere Veranstaltung haben, dass es in die Richtung Top 5 gehen wird, ja.
Warum ist die Strategie bei den T3, also bei der Formel 3 der Wüste, wie ich so schön sage, warum ist es da anders als bei euch? Was habt ihr falsch gemacht letztes Jahr?
Es ist zum einen ist die Strategie dahin natürlich anders, dass wir jetzt mit der Ultimate Category vorne in den Top 10 fahren, starten. Das heißt, wir müssen eröffnen, wir müssen die Spuren legen für alle anderen Fahrzeuge. Das macht natürlich die Navigation für die T3, für die nachfolgenden Teilnehmer etwas einfacher. Aber auch die Herangehensweise, ich sag mal, in der T3, du hast Bremsspuren, du hast die Kuppen schon flach gemacht. Das heißt, du hast viel mehr Anhaltspunkte, wo du dich dran orientieren kannst, die wir dann vorne mit dem Speed, wo wir ankommen, nicht mehr haben. Das heißt, da lauern natürlich auch viel mehr Gefahren auf der Kuppe, vor der Kuppe, hinter der Kuppe, hinter einem Bump, die dann als T3 kommender, als 30. 40. Fahrzeug, dann schon entschärft sind.
Gut, hinter dir wird es unruhig. Das heißt, so langsam wird der Mechaniker aufgefordert, seiner Tätigkeit nachzugehen. Der Mechaniker im Navigator. Wo musst du jetzt gleich reinkrabbeln? In den vorderen Radkasten, in den hinteren Radkasten, ins Auto?
Sowohl als auch. Also mein Ziel ist jetzt vorne und hinten Antriebswelle zu wechseln. Mein Ziel ist, einen Dämpfer zu tauschen, vorne wie hinten. Den unteren Wishbone haben wir dabei, den möchte ich gern tauschen. Ich möchte mal durch die Elektronik, durchs Dashboard durchgehen. Da haben sich, wie gesagt, mit der Elektronik ein paar Sachen geändert, dass ich da einfach komplett aussortiert bin. Und eine Lenkstange dann. Das sind eigentlich so die Standardprozedere, die wir immer reparieren können, die wir immer dabei haben, dass ich da einfach weiß, wie der Handgriff sitzen muss.
So ein Toyota Hilux ist schon ein ziemliches Monster, wenn der mal vor einem steht, so wie im Heft Nummer 52 zu sehen, mit einem 3-Liter Twin Turbo V8 Motor, 264 Kilowatt, 620 Newtonmeter. Das Ding ist ein ziemliches Trümmer, ein sehr, sehr eindrucksvolles Auto und immer noch ein absoluter Sieganwärter. Es gibt eine ganze Menge technische Änderungen en Detail, die bei solchen Testfahrten, wie wir sie hier sehen, in Windhoek der Walvis Bay in Namibia ausgeknobelt worden sind. Und auf viele dieser technischen Änderungen werde ich in einer der nächsten Ausgaben von Pitwalk TV nochmal en Detail angehen, denn wir beginnen ja gerade erst mit der ausgiebigen Berichterstattung, mit den Vorschauen auf die Rallye Dakar. Viel mehr gibt's in der nächsten Folge. Bis dahin, tschüss, danke fürs Reingucken, euer Norbert Okenga.